Ihr Lieben, wir sind nach dem ersten Teil abgebrochen. Ich habe ja schon anfangs gesagt, wir sind in einem anderen Studio. Entschuldigt bitte. Heute gibt es halt den Podcast in zwei Teilen. Andreas, würdest du bitte weiter fortfahren?
Ja, wir waren gerade dabei und haben uns darüber unterhalten, dass die Regierung die Veröffentlichung der RKI-Protokolle missbilligt. Ich kann das kaum fassen, wie dekadent und, Entschuldigung, dumm eine Regierung auf diesen ungeheuerlichen Vorgang reagiert, wo man feststellt, dass das ganze Volk offenbar einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, mit unwahren Behauptungen in eine Schwierigkeit, in eine gesundheitliche Misslage gebracht wurde. Anstatt dass die Regierung zumindest jetzt heucheln würde, und daran sieht man, wie sie die Realität verloren haben, und würden sagen, wir sind zutiefst erschüttert über diese Dinge, die nach oben gekommen sind. Und wir werden jetzt alles tun, um die Verantwortlichen entsprechend zur Rechenschaft zu ziehen. Also das Missbilligen der Regierungsmitglieder der Konkreten. Hier wird aber pauschal missbilligt die Veröffentlichung der Beweise für diese Missetaten. Man muss sich das mal vorstellen. Man ist eigentlich nur sauer, dass man aufgeflogen ist und nicht, dass diese Verbrechen überhaupt vorlagen. Und das lässt mich irgendwie natürlich auch in eine Richtung denken. Es könnte sein, dass sie eben doch alle unter einer Decke stecken. Ist natürlich nicht wahr. Es wird einige dagegen geben. Und um die geht es auch, dass die freigesprochen werden müssen.
Vielleicht können ja jetzt auch jene, die in diesen Systemen festgesteckt haben, weil sie weisungsgebunden sind, beziehungsweise sozusagen als Untergebene natürlich die Befehle ausführen müssen. Und vielen hat das wohl nicht gefallen. Und vielleicht haben die jetzt die Kraft, nachdem hier alles rauskommt und hochschwappt, dass sie eben doch auch selber in diese Energie kommen können. Dass sie sagen, so, und ich weiß nämlich auch noch was. Und das berichte ich jetzt auch. Am besten der Aya Velaquez. Wir stellen heute noch mal ihren Post bei X ein, damit ihr sie auch findet. Und das Ganze, wenn ihr wollt, bitte gerne archiviert. Sowas muss man archivieren. Das ist historisch, was hier passiert. Andreas, und jetzt, ich reite immer noch weiter darauf rum, denn auch wenn wir die anderen Themen heute nicht schaffen, es ist einfach zu historisch. Stefan Kohn, damals beim Krisenmanagement des Bundesinnenministeriums, der hatte, als diese ganzen Maßnahmen, diese Panikmache, diese Angstschürerei, dieser Impfdruck, als das alles losging, aber die Isolationsmaßnahmen, Masken, 2G, 3G, da hatte er ja einige freie Experten an seine Seite geholt und hat ein Papier erstellt und hat gesagt, wenn ihr so weitermacht, wird es nicht nur unsere Gesellschaft, sondern die Wirtschaft, die Industrie in diesem Land zerlegen. Wir haben das jetzt. Das sind die täglichen Meldungen, die wir hier bringen. Es ist zerlegt, es ist deindustrialisiert. Aber Stefan Kohn, den hat man damals vom Feld gejagt.
Ja, natürlich. Das ist ja ein weiteres Indiz bzw. ein Beweis, der weiter zurückliegt, schon im Mai 2020, wo wir eben wussten, dass man mit Panikmache, dass also Papiere, psychologische Papiere im Bundesinnenministerium unter Herrn Bundesinnenminister Seehofer, auch der muss sich da natürlich vor Gericht verantworten, wenn es denn soweit ist und zu Gerichtsprozessen kommt, dass man versuchte, die Menschen unbedingt in diese Panik zu treiben, um genau nicht nur die schweren gesundheitlichen Schäden zu produzieren, sondern damit übrigens auch eine große weitere Welle der Zerstörung der Ökonomie einzuleiten. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ja auch ein volkswirtschaftlicher Schaden ungeahnter Größe. Wir wissen, dass das Geldsystem weitgehend verantwortlich ist für die Zusammenbrüche der gesamten Ökonomie auf Basis der finanziellen Sichtweise. Aber in dem Moment, wenn das Finanzsystem zerbrochen wäre, dann wäre ja noch alles heil und man hätte wieder alles neu machen können. 2019 wären die Maschinen ja auch alle heile gewesen. Alles wäre gut gewesen. Man hätte nur ein neues Finanzsystem installieren müssen. Man hat aber, um von diesen Schweinereien des Finanzsystems abzulenken, die gesamte Ökonomie quasi mit in den Dutten gefahren, in Schrott gefahren im Prinzip, mit einer extremen Zerstörungswut, wie wir heute wissen. Und das können wir natürlich auch an diesem Hammer-and-Dance-Papier, nämlich also wirklich Zuckerbrot und Peitsche, heißt das auf Deutsch gesagt, wie man Menschen in die Angst treiben wollte. Und wenn wir das Ganze jetzt lückenlos, ihr verfolgt das ja über unseren Podcast jetzt schon seit Jahren, was wir jetzt hier machen, ist eigentlich eine Zusammenfassung auch aller Podcasts, die wir schon immer gemacht haben. Aber jetzt fliegt es langsam auf. Und ich glaube, viele haben einfach nicht mehr geglaubt, dass es auffliegt. Und viele glauben wahrscheinlich sogar immer noch, dass man es unter den Tisch kehren kann. Ich glaube es nicht mehr. Wir dürfen nur nicht jetzt in Wochen denken oder in Monaten, sondern vielleicht auch länger. Die ganze Geschichte kocht hoch.
Ja, und das Licht bricht sich den Weg und die Wahrheit dringt durch diese Gesellschaft. Ja, Andreas, und dann gab es ja in dieser Corona-Zeit, gab es ja ganz viele Schließungen von Restaurants, von Cafés, von Bars, von anderen Unternehmen, genauso die Friseure und so weiter. Das Handwerk wurde lahmgelegt. Die Handwerker durften nicht mehr ausrücken, um Reparaturen vorzunehmen oder Installationen. Und für viele ist das ein existenzielles Problem geworden. Und dann hat ganz großzügig die Bundesregierung namens Olaf Scholz gesagt, ja, ihr kriegt Corona-Hilfen. Wir geben euch Geld, dass ihr diese Zeit übersteht. Und wir waren damals schon nicht so ganz sicher, dass das nicht ein Bumerang werden könnte, dass nämlich das Geld zurückgezahlt werden würde, obwohl es angekündigt war, dass es nicht zurückgezahlt werden müsste.
Herr Scholz hat selbst gesagt, es muss nicht rückgezahlt werden in einem Interview.
So, und das stimmt jetzt aber nicht, denn viele müssen jetzt zurückzahlen und diese Rückforderungen betreffen vor allem Kleinunternehmer und Selbstständige, die eben diese unbürokratischen Hilfen dankbar damals angenommen haben. Und es gab wohl insgesamt jetzt es gibt jetzt 400.000 Fälle, die zurückzahlen müssen. Laut Schätzungen des Bundeswirtschaftsministeriums seien dabei zusammengenommen rund 5 Milliarden Euro, sagt man jetzt, zu viel ausgezahlt worden. 3,5 Milliarden davon seien bereits zurückgezahlt, mehr als 1,5 Milliarden sind noch offen. Aber viele der Betroffenen, auch vor allem derjenigen, die bezahlt haben, die haben jetzt Klage eingereicht gegen diese Rückforderungen und waren zum Teil auch schon erfolgreich. Aber dieser Erfolg ist nicht für jeden verfügbar, auch deshalb, weil die Höhe der Rückforderungen zwischen den Bundesländern stark variiert und zum Beispiel, Andreas, man kann ja jetzt wirklich sagen, ich meine, auf der einen Seite wollen Sie da das Geld von den Menschen zurückhaben, auf der anderen Seite hat Herr Jens Spahn, ähnlich wie Frau von der Leyen, die auch dubiose Geschäfte mit Pfizer abgeschlossen hat, über Impfdosen ein paar Milliarden, hat Herr Spahn ja auch massenhaft Masken bestellt und hat mit Unternehmern und Gewerbetreibenden zusammengearbeitet, wo jetzt auch klar wird, die Bundesregierung muss zahlen, obwohl keine Masken gekommen sind, zu viel bestellt wurden und so weiter. Es ist wieder der kleine Mann, der blutet.
Es ist eine Zerstörungswut, die hier gerade läuft, und zwar genau gegen die Leistungsträger. Nicht nur der kleine Mann, sondern die Leistungsträger, die die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben. Das waren die kleinen und mittelständischen Unternehmer, die echten Unternehmer. Man kommt nicht auf die Idee und sagt, wie können wir eigentlich die Gewinne von Pfizer oder von BioNTech jetzt einklagen, zurückklagen, weil die Wahrscheinlichkeit in dem Raum steht, jetzt, dass wir betrogen worden sind oder einem Verbrechen im Prinzip zum Opfer gefallen sind. Jetzt müsste man doch an der Stelle auch hier juristisch vorgehen und sagen, was haben die Konzerne eigentlich gewusst und wie sind eigentlich die Situationen gewesen der Geldflüsse, die durch Korruption gelaufen sind, ob das nun um Masken oder um die mRNA-Spritzen ging. Das ist doch der entscheidende Punkt. Man geht aber nicht an die Milliardenkonzerne, die viele Milliarden gewonnen hat, sondern man will es vom kleinen Friseur zurückhaben, man möchte es vom kleinen Café zurückhaben und vom kleinen mittelständischen Unternehmer, der wirklich versucht, unternehmerisch sogar auf Gehalt zu verzichten, um seinen Laden irgendwo zu retten. Das heißt, Menschen mit Herz und Verstand, die in der Lage sind und auch die Kraft haben, den Unternehmer, Max Weber hat den Unternehmen als Pionier des Fortschritts beschrieben. Das sind nämlich genau die kleinen und mittelständischen Unternehmer und genau die werden jetzt noch entgeschlachtet. Unfassbar, dieser Vorgang.
Ja, du hast ein Herz für die Unternehmer, ja, für den Mittelstand. Das ist gut, dass diese Menschen sich vertreten fühlen, die viel arbeiten, die viel Dienstleistungen liefern und immer schlechter bezahlt werden. Und Andreas, wir bleiben noch mal beim Thema Corona und Impfen. Wir hatten neulich ein Video eingestellt von einem Bundeswehrsoldaten, der 12 Jahre bei der Bundeswehr war, Jan Reiners, der sich nicht impfen lassen wollte, obwohl es bei der Bundeswehr eine Impfpflicht gab. Und die Überschrift bei der Berliner Zeitung zu diesem Fall lautet: Gefängnis für Soldaten. Wer bis 13 Uhr nicht geimpft war, galt als Befehlsverweigerer. Und er sagt jetzt, der Jan Reiners, der ins Gefängnis musste, weil er nicht zahlen konnte und wollte, dass man ihm alles genommen habe. Also er wurde Ende Mai in diesem Jahr wurde er schon auf der einen Seite entlastet, denn das war die Zeit, als bei der Bundeswehr die Impfpflicht für Corona aufgehoben worden war. Trotzdem musste Jan Reiners ins Gefängnis am 12. Juli, weil er sich eben nicht impfen lassen wollte. Und es lagen vor ihm 40 Tage Haft in der JVA Lingen in Niedersachsen wegen Befehlsverweigerung. Und er hatte vorher ein Interview auch der Berliner Zeitung gegeben. Der ehemalige Oberstabsgefreite lebt heute vom Bürgergeld. Er sagt, mir hat man alles weggenommen. Bundeswehrführerschein, Truppendienstausweis. Ich durfte nicht mehr einfach so in die Kaserne. Man hat mich wie einen Schwerverbrecher behandelt.
Ja, wir kennen ja den Fall auch und daher ist es wirklich eine ziemlich heikle Geschichte, die hier gelaufen ist. Es ging ja darum, dass er eingebuchtet wurde, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte, weil er gesagt hat, ich weigere mich, diese Geldstrafe zu bezahlen, weil es einfach nicht rechtens ist. Und wenn wir wissen, dass es eine Obhutspflicht gibt eines Dienstherrn gegenüber den Beamten und wenn wir sehen übrigens, wie hier die Bundeswehr mit ihren Beamten umgeht, das heißt, diese Pflicht der Obhut nicht gewährleisten kann, sondern sie notfalls auch in eine schwere Spritze mit schwersten Nebenwirkungen treiben lassen würde. Und das mit den Hintergründen, die wir heute wissen, da fragt man sich, wie wollen die eigentlich mit diesem Haufen versuchen, eine Wehrpflicht jetzt einzuberufen, dass die Leute sich womöglich noch freiwillig melden, wenn sie dann wissen, dass sie in einer solchen Organisation landen, wo man wie ein Schwerverbrecher behandelt wird, wenn man seine Rechte durchsetzen will.
Ich will das mal schnell vorlesen, was hier steht. Im November 2021 hat die damalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer die Corona-Impfpflicht Duldungspflicht eingeführt. In der FAZ war zu lesen, dass die Impfverweigerung in der Truppe inzwischen den Dienstbetrieb gefährdet und daher die Bundeswehr als erste Einrichtung in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht einführe. Jan Reiners erinnert sich noch sehr gut, wörtlich, das hat man uns dann lautstark verkündet beim Antreteplatz. Da hieß es, die Corona-Impfung ist jetzt Pflicht an alle Soldaten, die noch nicht gegen Corona geimpft sind. Wer bis 13 Uhr nicht geimpft ist, dem werfen wir Befehlsverweigerung vor. Darauf stehen 3 Jahre Gefängnis, wegtreten. Wow.
Ja, genau so habe ich es genau gehört, weil ich habe mit Leuten aus seinem Umfeld damals gesprochen und hatte auch mit einer Ärztin darüber gesprochen. Da habe ich auch ein Interview gemacht mit einer Ärztin von der Bundeswehr, die genau das bestätigt hat in dieser Form.
Ja, und er sagt, was daraufhin folgte, sei Psychoterror für alle gewesen. Natürlich habe er das Gespräch mit seinen Vorgesetzten gesucht, aber da habe es schlicht geheißen, Befehl sei Befehl und der komme von ganz oben. Es sei mit Geldstrafen und Disziplinarmaßnahmen gedroht worden und mit unehrenhafter Entlassung. Und die Vorgesetzten haben ausgemalt, schreibt die Berliner Zeitung, die ja das Interview mit ihm geführt hatten, was das bedeuten würde. Wörtlich, da erinnert sich Herr Reiners, das heißt, ihr sitzt dann beim Arbeitsamt und könnt das nicht mehr bezahlen. Euer Leben ist ruiniert, wörtliche Rede. Das hat man den Soldaten damals gesagt. Und er argumentiert, dass der Covid-Impfstoff noch ein Experiment sei, die Testphasen nicht abgeschlossen, mögliche Nebenwirkungen unvorhersehbar. Zudem verstoße es gegen die Würde des Menschen, einen Bürger und Soldaten zu einem medizinischen Experiment zu zwingen. Und sein Vorgesetzter hat gesagt, das interessiere ihn nicht. Wenn der Jan sich nicht bis 13 Uhr impfen ließe, werde es harte Konsequenzen geben. Und er könne sich von seiner Uniform verabschieden.
Ja, und da handelt es sich dann nicht mehr um eine Impfpflicht, sondern um eine Form des Impfzwanges. Es gibt ja verschiedene Stufen des Zwanges. Es heißt nicht unbedingt nur, dass zwei Mann einen festhalten und ein dritter gegen mich, der sich wehrt, körperlich dann die Spritze reinrammt, sondern es geht hier um eine psychische Art des Zwanges, der hier eingesetzt wird. Das ist unwürdig und man fragt sich nochmal, wie die Bundeswehr mit dieser Haltung gegenüber ihren Soldaten neu motivieren will, um sie dann beispielsweise in medizinische Experimente reinzutreiben. Und genau das war hier der Fall.
In seinem Fall war es sogar so, dass andere Soldaten beauftragt worden waren, WhatsApp- oder Telegram-Gruppen zu überprüfen, in denen er Mitglied war. Und es soll geheißen haben, egal was Reiners schreibt oder postet, macht einen Screenshot. Für eine einfache Untersuchung beim Arzt wurde er telefonisch angemeldet. Dann sagte er, ein Soldat hat am Kasernentor auf mich gewartet, wie ein Wachhund. Vom Kasernentor bis zum Arztzimmer musste der mich begleiten. Und Jan Reiners ist sich sicher, dass er während dieser Zeit auch abgehört wurde. Auch durch den militärischen Abschirmdienst wurde er befragt, warum er die Covid-Impfung ablehne. Ich meine, das ist mehr als abenteuerlich. Das ist ja wirklich wie in einem Krimi, Andreas, mit militärischem Abschirmdienst. Und er berichtet, dass selbst schwangere Soldatinnen genötigt worden seien, sich impfen zu lassen. Auf einmal klingelt bei denen um 15 Uhr das Handy und es heißt, pass auf, morgen um 8 musst du in der Kaserne sein und dich impfen lassen. Ja, warum, sagt vielleicht die Kollegin, ich bin schwanger, der Arzt hat jegliche Impfung verboten. Wenn du morgen nicht da bist und dich nicht impfen lässt, müssen wir ein Gerichtsverfahren gegen dich eröffnen.
Ja, ich sehe, das ist wörtliche Rede. Ich sehe auf deinem Bildschirm hier gerade und sehe das wirklich. Das ist schon eine unglaubliche Situation. Und man sieht hier tatsächlich diesen dramatischen Druck und diesen Zwang, der dahinter steht. Also ich weiß auch nicht, wie man das jetzt wegdiskutieren will.
Kann man nicht mehr. Wir machen das in dieser Ausführlichkeit, dieses Thema, damit ihr so viel wie möglich davon wisst, damit ihr so viel wie möglich mit anderen darüber redet. Trotzdem bitte nicht mit dem Zeigefinger, auch nicht mit Druck, natürlich nicht, sondern Fragen stellen, Fakten liefern, Daten ausdrucken und zur Hand haben und sagen, hier steht's, die Bild hat's geschrieben. So, müsste ja reichen, oder? Jedenfalls bei vielen reicht das. Und hier wird noch aufgezählt, zum Beispiel, weil er sich nicht impfen lassen wollte, hat ein Kamerad aus Minden 7 Tage in der Arrestzelle gesessen, einem anderen ein Uniformtrageverbot und ein Dienstausübungsverbot erteilt worden, berichtet Jan Reiners. Der soll zu Hause sitzen, die Bundeswehr will ihn bei sich nicht mehr haben und sie streichen 50% seines Gehalts. Oder Oberfeldwebel Alexander Bittner aus Ingolstadt müsse 6 Monate ins Gefängnis, weil er die Covid-Impfung ablehnte. Andreas, das macht man mit den Menschen, die Deutschland dienen.
Also das würde man erwarten von einem Laden, den man Nordkorea nennt oder so etwas. Das heißt, hier sind diktatorische Maßnahmen von einer wirklich so üblen Form, dass das mit demokratischen Gesichtspunkten mit keiner Form mehr in irgendeiner Form in Zusammenhang zu bringen ist. Das ist das eigentlich Gewaltige. Und wir sehen ja, dass jetzt auf allen Ebenen, wir haben jetzt über die Wirtschaft gesprochen, wir haben über die Menschen, die krank sind, gesprochen, wir haben über das System gesprochen, was jetzt zusammenbricht. Gleichzeitig sprechen wir jetzt eben halt auch noch über die Soldaten. Es ist an jeder Kante jetzt deutlich geworden.
Ja, und du hast es gerade schon erwähnt, das ist übrigens tatsächlich gerade wieder eine aktuelle Meldung vom Münchner Merkur, nämlich dass Boris Pistorius, der ja jetzt schon als Kanzlerkandidat gehandelt wird, im Moment ist er noch Verteidigungsminister und ist auf der Suche nach Geld und Soldaten, dass der jetzt gemeinsam mit dem Bundeswehrgeneral Carsten Breuer, der ja auch für Corona der oberste Dienstherr in Deutschland gewesen ist und dafür ernannt wurde, die drücken jetzt aufs Tempo wegen der Wehrpflicht in Deutschland. Sie verweisen auf die Bedrohung durch Wladimir Putins Russland. Und während also Pistorius Geld sucht und Leute sucht, spricht sich eben Herr Breuer jetzt schon dafür aus, dass man eindringlicher vorgehen müsse und hat jetzt für dieses von Pistorius vorgeschlagene Wehrdienstmodell nachdrücklich geworben. Man wolle die Besten für die Bundeswehr, hat Pistorius ja im Juni erklärt. Und wir brauchen einen Wehrdienst dringend, weil damit die späteren Reservistinnen und Reservisten ausgebildet werden, auf die wir im Verteidigungsfall zurückgreifen können müssen, sagte der General Breuer dem Tagesspiegel. Und dieses neue Wehrdienstmodell sei ein Zeichen nach außen und eine Maßnahme der Abschreckung. Ja, man hofft, Breuer hofft, dass bald alle jungen Männer einen Fragebogen ausfüllen müssen und in Kontakt mit der Truppe treten.
Ja, das ist schon irgendwo gewaltig. Und Sie glauben tatsächlich damit, neue Leute noch in irgendeiner Form reinzubekommen? Ich glaube das mittlerweile nicht mehr, weil ich kenne ganz viele Menschen, die sich zum Beispiel haben mit diesen Spike-Proteinen mit diesen mRNA-Spritzen behandeln zu lassen, genetisch. Und die sagen ganz deutlich, auch Mainstreamer, würde ich heute wieder vor der Entscheidung stehen, ich würde es nicht wiederholen. Ganz, ganz deutlich. Und sie wollen natürlich jetzt hier mit dieser Geschichte des Krieges in eine neue Ablenkung aus meiner Sicht. Und ich möchte da nochmal an Herrn Kretschmer ist von Sachsen, der Ministerpräsident, ne, der ja gesagt hatte, jetzt irgendwo in einem Interview, wo er sagte, um Himmels Willen, jetzt darf auf gar keinen Fall passieren, dass Herr Orban und womöglich Herr Trump jetzt noch einen Krieg verhindern. Das kann doch nicht wirklich passieren. Wie stehen wir denn alle da? Also daran sieht man das, dass sein Problem, wie er dasteht, ihm wichtiger ist, als einen Krieg zu verhindern. Und genau das zeigt diese wirkliche erodierende Moral, die mittlerweile wirklich so einen Tiefpunkt erreicht hat, wie er nicht tiefer sein kann. Nur die Erinnerung, man echauffiert sich von der Bundesregierung, dass die RKI-Protokolle rausgegeben wurden und nicht, was da drin steht und wer dafür verantwortlich ist. Was für eine Bankrotterklärung.
Ihr Lieben, das war es, ein halb geteilter Podcast heute aus anderen Gemäuern. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Andreas ist gerade rausgegangen, der versucht die Band, das Instrumentarium zusammenzubekommen. Guck mal, auf einmal spielen sie auf, die Kollegen. Ihr Lieben, bleibt in eurer Kraft. Ihr seht, die Wahrheit kommt ans Licht und wir alle sind dabei. Wir dürfen diese bewegenden Zeiten miterleben. Danke, Andreas.
Alles Liebe, bis dann, ciao.